Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Das Jazzgespräch.
Okay. Okay, das Jazzgespräch. Hi, Dieter.
Servus, Stefan. Guten Abend. Hi. Wie geht's dir?
Guten Abend. Ja, danke. Es war schon mal besser, aber ich freue mich jetzt auf die nächsten 40 Minuten Jazzgespräch mit dir. Wir haben ja vor allem heute einen Klassiker gewählt und das Thema sollte uns nicht allzu schwer fallen. Wir reden heute über einen der, ja, wie soll ich sagen, bekanntesten, wichtigsten Jazzmusiker, vor allem im amerikanischen Jazz, Sonny Rollins.
Ja, tatsächlich. Sonny Rollins ist wahrscheinlich unter den drei ganz, ganz großen Tenorsaxophonisten, so ein bisschen nachdem Coleman Hawkins und Lester Young irgendwo so die Spur vorgegeben haben, die zwei ganz großen Tenorsaxophonisten, hat es dann danach für mich eigentlich im Wesentlichen drei gegeben, der John Coltrane, der Wayne Shorter und der Sonny Rollins. Und jeder hat für sich eine ganz, ganz dicke Schneise in der Jazzgeschichte gezogen.
Richtig. Und wie so wenige hat Sonny Rollins es geschafft, ich habe es einmal nachgerechnet, in den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und ich glaube auch in den Nullerjahren, also in 6 Jahrzehnten Musik aufzunehmen. Das haben eigentlich nur die Rolling Stones geschafft. Und der Wayne Shorter, über den wir vor kurzem geredet haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, der fiel mir auch gleich ein. Und vielleicht so der eine oder andere. Aber was am Sonny Rollins auch noch bemerkenswert ist, ist, dass der jetzt seit ungefähr 10 Jahren, er ist inzwischen über 90 Jahre alt, verstummt ist als Musiker. Und zwar nicht, weil er schwerst erkrankt ist, Gott sei Dank, sondern weil er schlicht und einfach Probleme gekriegt hat, auch glaube mit der Lunge, und daher einfach nicht mehr Musik machen kann. Aber er ist noch immer sehr agil und tritt auf mit diversesten Twitters und Tweets und ist auf Facebook aktiv und gibt Kommentare ab zu allen möglichen wichtigen Meilensteinen in der Jazzgeschichte. Also es gibt ihn noch, Gott sei Dank, aber er ist seit 10 Jahren eben nicht mehr als Musiker aktiv.
Also dass er noch lebt, das denke ich auch, aber dass er in den sozialen Medien aktiv ist, weiß ich nicht. Das liegt daran, dass ich selber nicht in den sozialen Medien aktiv bin, offensichtlich schon. Überraschend, aber soll so sein. Ja.
Also ich habe ihn dort nicht getroffen, ich habe das eher gelesen.
Das ist gelesen, okay. Also so, du hast gesagt, er ist sehr alt, ja, stimmt, er ist 1930 geboren, hat also wirklich ein stattliches Alter erfahren. Das ist auch das einzige biografische Datum, das ich über ihn sagen kann. Ich würde mich gerne eher der Musik und der Diskografie widmen, weil ich über sein Leben eigentlich gar nichts weiß. Hast du da irgendeine Information, die von allgemeinem Interesse ist?
Ja, vielleicht schon 2, 3 Kleinigkeiten. Also das eine ist, dass auch er, wie so viele andere der Jazzgrößen in jüngeren Jahren, heroinsüchtig war, diese Heroinsucht aber überwunden hat. Und seitdem, glaube ich, wirklich seine Droge die Musik gewesen ist. Und das finde ich schon mal relativ cool. Er ist auch verheiratet, ich glaube auch schon lange mit derselben Frau. Und was vielleicht biografisch bemerkenswert ist, dass er in seiner eigentlich sehr geradlinigen Biografie, seiner Musikbiografie, die eigentlich vor allem durch spektakuläre Musik spektakulär wird, ansonsten ist die sehr unspektakulär, bis auf den Umstand, dass er zweimal für 2 Jahre ausgestiegen ist, nicht einmal wegen seiner Sucht, sondern einfach, weil er irgendwo sozusagen quasi sich geistig sammeln wollte und einen Neustart für seine Musik finden wollte.
Mhm. Zu diesen Phasen werden wir kommen im Laufe der Karriere, denke ich. Ich habe nur einen kurzen Überblick geplant über sein Werk und über sein Schaffen. Er ist in New York geboren und tritt in der Jazz-Szene erstmals Anfang der 50er Jahre auf, also so mit Anfang 20, und macht sich offensichtlich schnell einen Namen. Er spielt mit dem Modern Jazz Quartett, er spielt mit Thelonious Monk, er spielt mit Miles Davis, Clifford Brown, Max Roach, also mit allen Größen dieser Zeit, auch mit John Coltrane gab es eine Aufnahme. Und offensichtlich macht er sich so rasch einen Namen in der ersten Hälfte der 50er Jahre, dass er bereits in der zweiten Hälfte der 50er Jahre Aufnahmen unter seinem eigenen Namen, also als Bandleader, macht. Und ich denke, so im Rückblick betrachtet, ist diese zweite Hälfte der 50er Jahre die produktivste Phase in seinem Leben. Es gibt dann den ersten Rückzug, du hast das schon angesprochen, Ende der 50er Jahre, 2 Jahre lang, über das werden wir dann, glaube ich, noch reden, kommt dann wieder zurück in den Anfang der 60er Jahre, macht wieder eine Reihe von Aufnahmen in den 60er Jahren, die allerdings aus meiner Sicht jetzt nicht so bedeutend sind wie die in den 50er Jahren, geht dann 1969 wieder auf Reisen, also immer am Ende des Jahrzehnts, fällt auf, und kommt dann 1972 mit einem neuen Album zurück. Und dann gibt es eigentlich keinen Rückzug mehr, sondern eine kontinuierliche Aufnahmephase, die andauert bis zu einem Album, das anlässlich des 9/11 aufgenommen wurde, weil er, soweit ich das mich erinnere, in der Nähe gewohnt hat, wie diese Anschläge waren im Süden von Manhattan, und 2005 dann ein Album rausbringt mit dem Namen Without a Song, The 9/11 Concert. Ja, und das ist so im Großen und Ganzen die Biografie oder die Diskografie von Sonny Rollins. Gestattest du mir noch ein, zwei Sätze über die Charakteristik seiner Musik?
Bitte gerne.
Gerne. Also mir ist aufgefallen beim Wiederhören, dass Sonny Rollins sich dadurch auszeichnet, dass er einen sehr starken Ton hat. Also einen kräftigen Ton am Saxophon. Es klingt immer komplett sauber. Die Harmonien sind sehr eingängig und leicht zugänglich. Und ich hatte auch nach den zwei Pausen, die wir schon mal kurz angerissen haben, nicht den Eindruck, dass sich die Musik wahnsinnig geändert hat. Er ist aus meiner Sicht eigentlich immer dem Mainstream treu geblieben. Das meine ich jetzt gar nicht negativ. Und so Ausflüge in den Free Jazz hat es eigentlich nur ein, zwei Mal gegeben in den 60er Jahren.
Mit dem Don Cherry zum Beispiel, ja.
Genau. Und ich denke ja, dass das seine Popularität ausmacht, dass er eben ein straighter, aber jetzt nicht ein simplifizierender Saxophonist war, sondern einer, der also wirklich im Mainstream-Jazz zu Hause war, aber dort auch Musik gemacht hat, die man auch gerne hört, wenn man jetzt nicht unbedingt, oder wenn man eher so wie wir beide so in Richtung Free Jazz unterwegs sind, man kann auch Sonny Rollins hören.
Also das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich möchte noch gerne ein bisschen was draufsetzen. Also wie du richtig sagst, er ist eigentlich einer gewesen, der sich selbst sehr treu geblieben ist, noch vielleicht zunächst einmal zu seiner Art, wie er das Tenorsaxophon spielt. Mir ist dazu sehr, sehr Ähnliches wie dir eingefallen. Ich hatte nur plötzlich dann diese Assoziation, die man vielleicht für die Nicht-Wiener erklären muss, nämlich es gibt den Begriff Burgtheaterdeutsch. Das heißt, dieses wirklich prononcierte, schöne Sprechen oder auch schon Brunnerdeutsch, sagt man. Also dieses wirklich akzentuierte Sprechen, dass jede Silbe betont wird und kein Vokabel verschluckt wird. Man sozusagen quasi also wirklich auf der Bühne gut verstanden wird, so wie es unsere Eltern und Großeltern gefordert haben, was die modernen Schauspielerinnen und Schauspieler machen. Das ist alles nichts mehr, weil die sprechen so schlecht und so undeutlich. Und das ist für einen Sonny Rollins typisch. Er hat, seine Musik ist wie Burgtheaterdeutsch gewesen. Da ist jeder einzelne Ton und jede Phrase ist sowas von hundertprozentig sitzend und nachhörbar. Und wie du sagst, er hat so einen gravitätischen Ton und eine gravitätische Intonierung. Da wird überhaupt nichts verschluckt. Und wenn es verschluckt wird, dann wird es selbstverständlich auf den Punkt so verschluckt, wie es gehört, ohne dass es irgendwo unnachvollziehbar wäre. Und damit ist Sonny Rollins, auch das hast du sehr schön gesagt, eigentlich so der Kompromiss für jeden, den kann man sich auch anhören, weil man ansonsten eher nur Musical oder vielleicht alpenländische Volksmusik hört oder so irgendwas. Und trotzdem ist für uns, die wir doch auch an den Jazz höhere Ansprüche stellen, eminent viel dabei, weil er so extrem kreativ, so energetisch ist und letztendlich sein Spiel, obwohl es eingängig ist, trotzdem ausgesprochen komplex ist. Damit vielleicht zu einem Punkt, den ich so spannend finde beim Sonny Rollins. Du hast es schon gesagt, für mich ist es, ich würde es noch strenger fassen, was die wichtigste Schaffensperiode von Sonny Rollins betrifft. Ich finde überhaupt, dass der Anfang der 50er Jahre eingeschlagen hat wie eine Bombe und dann bis knapp nach Mitte des Jahrzehnts eigentlich schon fertig war mit den Dingen, die bis heute seine größten Werke waren. Was jetzt nicht heißt, dass er nicht nachher auch noch großartige Musik gemacht hat, aber allein aus der Zeit gibt es wahrscheinlich mal 15 Platten, die er gemacht hat, wo jede gravitätischer ist als die andere. Angefangen natürlich von der Saxophon Colossus, die so das Standardwerk ist, das jeder kennt, der irgendwann einmal das Wort Sonny Rollins vorbeifliegen sehen hat. Übrigens auch nicht ganz uninteressant, der Saxophon Colossus ist ja tatsächlich ein Riesentrumpf von Mensch, der ist ja, glaube ich, fast 2 Meter groß, hat irrsinnig schlank, aber irrsinnig mächtig gebaut, er muss Hände haben, mit denen er wahrscheinlich den Kopf eines anderen Menschen erfassen oder umfassen könnte und wenn der da auf der Bühne steht und dann dieses Gutturale von sich gibt, das ist ein irrsinniges Erlebnis, kann man nachlesen, ich hatte leider nie das Vergnügen, ihn live zu sehen.
Ich doch.
Oh, großartig. Wann und wo?
Im Konzerthaus in Wien.
Wow.
Im Jahr X. Ich habe keine Erinnerung daran. Ja. Ich weiß es nicht, wann es war.
Aber es muss in den letzten 20 Jahren gewesen sein, weil
naja, natürlich.
Hat sich nichts mehr getan.
Nein, ich glaube, es war irgendwann in den 90er Jahren, was du mich fragst. Ja. Ja.
Vielleicht dazu noch ein Punkt, das Thema Live und Sonny Rollins. Sonny Rollins, du hast es indirekt schon ein bisschen angedeutet, hat dann irgendwo, er ist nie wirklich in den Fridges abgegleitet und er hat immer mehr oder weniger sehr populäre Musik gespielt. Das war halt eben in Zeiten des Bebop und Hard Bop. Danke, dass die Zeit damals eben Bebop und Hard Bop sozusagen als Populärmusik eingestuft hat. Und damit haben wir einfach großartige Memorabilien von ihm. Aber er hat dann halt in den 80er Jahren, späten 70er, Anfang der 80er Jahre auch Populärmusik gemacht. Und das war dann halt damals Jazzrock. Und da ist er, da würde er Gefahr gelaufen sein, könnte man heute sagen, in Vergessenheit zu geraten, weil diese Sachen waren mehr als durchschnittlich, die er damals gemacht hat.
Weniger als durchschnittlich.
Weniger als durchschnittlich, muss man sagen, verdrängen. Aber es hat ihn vielleicht eine Sache, oder es haben ihn zwei Sachen gerettet, aus meiner Sicht. Erstens, dass der Hund einfach so großartig als Musiker ist und als Mensch übrigens auch, glaube ich, dass der einfach sich selber nicht durch diese Art der Musik kaputt machen konnte. Und das Zweite, Stichwort Live-Musik, dass der auch in der Zeit damals live einfach eine Naturgewalt war. Übrigens nicht nur wegen der bereits beschriebenen Attribute, weil er groß war und einfach einen großartigen Ton hatte, sondern weil er live offensichtlich, es gibt davon, glaube ich, wenig Tondokumente, Stefan, vielleicht weißt du welche, weil er live nach wie vor eigentlich in der Hardbop-Zeit geblieben ist. Er hat zwar relativ viel Klumpert aufgenommen auf Platte, was dann eben so Fusion-Quatsch war, nämlich schlechter Fusion-Quatsch, gibt ja auch guten Fusion, aber er ist live immer stark in der Bebop- und Hardbop-Schiene geblieben und hat einfach Großartiges geliefert.
Ja, wenn du die Live-Aufnahmen ansprichst, es gibt natürlich diese schon sehr bekannte Aufnahme live at the Village Vanguard, glaube ich. Warte mal.
Ja, ja, die ist früher.
Genau, ja. 57, A Night at the Village Vanguard.
Ja.
Dann eine wesentliche Live-Aufnahme mit dem Don Cherry in den 60er Jahren, auf die ich noch zu sprechen komme. Und dann gab es, glaube ich, irgendeine Montreux-Aufnahme, die gelobt wurde, zumindest in All Music. Ich habe mir das angehört, Und es ist genau das, was du sagst. Ja. Es ist halt irgendwie Bebop, Hardpop und es hat mich überhaupt nicht von den Socken gerissen. Also im Gegenteil eher, muss ich sagen. Brauche ich zumindest nicht. Ja. Aber vielleicht, wenn wir jetzt zurückgehen zu den Anfängern. Ich habe ja kurz einmal die Anfänge skizziert und ein paar Musiker aufgezählt, mit denen er gespielt hat, beziehungsweise mit denen es Aufnahmen gab. Es gibt zum Beispiel dieses Thelonious Monk und Sonny Rollins Album, das eine sehr hohe Bewertung hat aus dem Jahr 53 und 54, zwei Sessions. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe mir das angehört, ich brauche das überhaupt nicht. Und zwar aus dem einen Grund, dass von den Aufnahmen oder von den Stücken, die da drauf sind, sind zwei überhaupt einmal ohne Sonny Rollins. Ja, das ist nur das Thelonious Monk Trio. Das hat eh seine Berechtigung, aber warum man das dann unter dem Namen Rollins und Monk rausbringt, weiß ich nicht. Und der Rest waren eigentlich Monk-Stücke, wo der Sonny Rollins ein Fremdkörper war. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast. Ja,
ich habe sie vor mir liegen gerade. Ich habe sie als CD. Immer wenn ich mir meine Covers anschaue, weiß ich auch sofort, ob ich die Platte mag oder nicht. Und bei der weiß ich, ich mag sie. Also ich höre sie ganz, ganz selten. Könnte also nicht einmal sagen, oder ob das, was du sagst, für mich dann letztendlich auch zutrifft, wenn ich mich da in deine Stimmung hineinfühle. Ich weiß nicht, dass ich die Platte mag und dass ich die Musik gemocht habe. Aber das liegt auch daran, heute auch schon von uns beiden irgendwo so ein bisschen, zumindest indirekt gesagt, eigentlich hat er in der Zeit aus meiner Sicht gar nichts falsch gemacht und man könnte der Musik dann bestenfalls, wie du das tust, vorwerfen, dass er A, zu wenig drauf ist und das ist vielleicht nicht unbedingt allzu revolutionäre Musik war. Aber das muss man sagen, aus meiner Sicht war Sonny Rollins revolutionär durch die Art, wie er seine Improvisationen gemacht hat. Er ist einer der Wegbereiter gewesen der freien Improvisation, also der Improvisation weg von den Tonleitern. Aber natürlich, er ist dann irgendwo, wenn man so will, stehen geblieben, das möchte ich unter doppelten Anführungszeichen sagen, und ist eben nicht hineingegangen in den Free Jazz oder in den extremsten modalen Jazz, so wie der John Coltrane oder der Miles Davis, oder eben auch der schon angesprochene Wayne Shorter. Das ist ja für mich auch das, wenn man die drei großen Tenorsaxophonisten aus dieser Zeit heranzieht, der Coltrane hat einfach eine ganz, ganz komplexe Entwicklung gemacht und der Wayne Shorter nicht anders und ist in Zeit ihrer gesamten Karriere, beim Shorter war sie länger, beim Coltrane war sie kürzer, haben sie extremste Brüche, durchaus im positiven Sinne, der Sonny Rollins nicht. Der hat eigentlich nur angefangen sozusagen in den 50er Jahren auf einem extrem hohen Level zu spielen und hat dann einfach, wenn du so willst, die melodiösen Möglichkeiten des Tenorsaxophons ausgelotet und das auf dem höchsten Level und auf eine Art und Weise, wie es der John Coltrane nicht konnte und letztendlich auch der Wayne Shorter nicht konnte. Das muss man jetzt echt dem Sonny Rollins einmal zugute halten, dass der sozusagen quasi, wenn du so willst, seine Soli speziell auf seinen Trio-Alben, weil er ist ja einer der gewesen, der eigentlich das Tenorsaxophon-Trio groß gemacht hat und das ist mit ihm untrennbar verbunden.
Ich würde sagen, das war eine seiner größten Innovationen.
Richtig. Und er hat auch gezeigt, wie es geht und kein anderer hat das jemals wieder so großartig gemacht, dass er eigentlich gleichzeitig Improvisator Melodie und sogar Taktgeber ist. Der hat in Wirklichkeit seine großartigen Bass- und Schlagzeugmitspieler, am Schlagzeug war es dann sehr oft der Max Roach, die hätte er gar nicht braucht. Er hat übrigens auch einige Soloplatten gemacht, die großartig sind, oder Solostücke zumindest. Der hat wirklich, der tragt mit der Art, wie der das Tenorsaxophon spielt, tragt er die gesamte Musik, die der macht. Sie ist rhythmisch, sie ist melodisch und sie ist von der Idee immer extrem kreativ. Und seine Soli, da scheißt man sich ins Hemd.
Aber es lebt gerade diese Trio-Musik auch schon von dem hervorragenden Rhythmus, oder von der hervorragenden Rhythmus-Duo, Bass und Schlagzeug. Und er lässt ja auch bei diesen Trio-Aufnahmen extrem viel Freiraum. Man hört ihn ja nicht permanent. Es ist ja sehr, sehr lange Passagen, wo man nur Bass und Schlagzeug hört. Und diese Trio-Aufnahmen, die erste war, soweit ich weiß, Way Out West 1957. Damals noch mit dem Ray Brown und Shelly Mann. da habe ich mir schon notiert, extrem viel Freiraum. Und diese Live-Aufnahme, die wir erwähnt haben, das war auch im Trio A Night at the Village Vanguard. Das waren andere Mitspieler. Das war einerseits der Elvin Jones oder der Peter Rocker am Schlagzeug und der Wilbur Ware und der Donald Beatty am Bass. Und auch auf seiner politischen Platte, nämlich Freedom Suite 1958, wo sie die Freedom Suite über die ganze erste Seite hinzieht, das war auch eine Trio-Aufnahme. Und da ist eben der Max Roach, den du gerade erwähnt hast. Von den Aufnahmen, ja genau, was ich noch sagen wollte, diese erste Kooperation mit dem Thelonious Monk gar nicht nachvollziehen konnte. Es gab dann eine zweite und die ist allerdings sehr gelungen. Das war das Album Volume 2 auf Blue Note erschienen. Und vielleicht da wieder eine kleine Nebenbemerkung. Er hat offensichtlich in den 50er Jahren für alle bekannten Jazz-Labels Aufnahmen gemacht. Das war ja nicht nur, es war Blue Note, es war Prestige, es waren RCA Victor, es waren diverse Aufnahmen. Also wie er das überhaupt hingekriegt hat, da herumzuspringen von Plattenfirma zu Plattenfirma, weiß ich nicht. Aber auf dem Volume 2, das war eine größere Besetzung, J.J. Johnson, Horace Silver und auch Thelonious Monk, also die haben sie abgewechselt. Da gibt es eine aus meiner Sicht sehr schöne Version vom Thelonious Monk-Stück Mysterioso. Ich weiß nicht, ob du das gerade im Kopf hast oder nicht.
Also ich habe Mysterioso im Kopf, aber nicht die Nummer, die mit Sonny Rollins eingespielt wurde.
Mhm. Also das ist ein Anspieltipp. Ich habe es auch in der Playlist jetzt aufgenommen. Übrigens, Seitenbemerkung, wir haben jetzt Playlists auf Spotify für unsere Jazzgespräche und zwar habe ich die auch rückwirkend gemacht, zumindest einmal bis zur Folge 11. Also es gibt bis zum Mahavishnu Orchestra gibt's Playlists.
Hurra!
Ja. Ja, Volume 2, Way Out West habe ich erwähnt und Saxophone Colossus ist auch schon gefallen. Ja. Ich denke, das waren einmal so die, aus meiner Sicht, drei sehr, sehr wesentliche Alben in den 50er Jahren. Freedom Suite vielleicht auch noch zu erwähnen und A Night at the Village Vanguard. Tenor Madness habe ich nicht gehört. Hast du dazu was zu sagen?
Ja, natürlich.
Gut.
Das ist die Platte mit dem, schon erwähnt, mit dem John Coltrane. Also, das ist, da fällt mir sofort das Inselthema ein. Also, die Frage, welche Platten nehmen wir auf die Insel mit, haben wir uns ja schon oft gestellt. Und ich habe jetzt heute nochmal reingekramt und vom Sonny Rollins müsste ich wahrscheinlich 10 Platten mitnehmen und da wäre definitiv die Tenor Madness drunter. Das ist einfach so scharfe Musik und auch schon deswegen so spannend, weil sie eben zeigt, wie in der damaligen Periode der John Coltrane, der ja auch da noch sehr, sehr nachvollziehbar gespielt hat, seine Art von Bebop interpretiert und wie der Sonny Rollins das tut. Allein schon deswegen ist die für mich einfach unendlich wertvoll und macht einen großen Spaß. Aber
sag mal, ja.
Warte mal.
Na, ja, hat es tatsächlich.
Na sicher, ja. Aber genauso so cool und toll aus dieser Zeit sind für mich die noch nicht von dir erwähnte Sonny Rollins Plus 4, wo er mit dem Clifford Brown, wieder mit dem Max Roach, mit dem George Morrow am Bass, der begleitet ihn durch ganz, ganz viele Platten aus dieser Zeit. Sonst kenne ich den nicht, aber da ist er immer großartig mit dem Sonny Rollins und mit dem Richie Powell. Dann ein anderes Highlight aus der Zeit ist die Tour de Force, wo er mit dem Kenny Drew am Piano spielt, wieder den Morrow am Bass, Max Roach an den Drums und da singt sogar der Earl Coleman. Keine Ahnung, ob der mit dem Ornette verwandt ist. Also auch eine ganz, ganz großartige Platte aus dieser Zeit. The Night at the Village Vanguard hast du erwähnt. Die ist sowieso ein absolutes Highlight seiner Karriere. Dann die Blue Note-Aufnahmen, Volume 1 und 2 hast du auch schon erwähnt. Die ist allerdings, glaube ich, schon ein bisschen später entstanden. The Sound of Sonny auf Riverside erschienen, in den 60er-Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und dann die Nuke's Time, auch eine Blue Note-Aufnahme. aus den 50er Jahren absolut unverzichtbar in Wirklichkeit. Da ist der Wynton Kelly am Piano neben dem Sonny Rollins, der Doc Watkins am Bass und der Philly Joe Jones an den Drums. Also du siehst, es gibt da noch jede Menge von Platten, die aus meiner Sicht also ehrlich unverzichtbar sind. Und wenn wir schon dabei sind, die Moving Out, einer seiner ganz frühen Werke mit dem Thelonious Monk und dem Kenny Dorham, die ist irgendwo auch nahezu unverzichtbar. Also da ist schon, wie gesagt, auf 10 komme ich da locker, wo ich sage, da würde ich mich wirklich nur unter größten Schmerzen trennen wollen. Wobei natürlich ganz, ganz vorne steht für mich, sogar noch vor der Saxophon Colossus, die für mich die Nummer 2 wäre, die Way Out West. Die liebe ich heiß, weil er da so eigenständig sein Trio etabliert. Ganz, ganz große Musik und heiße Empfehlung.
Tja, da haben wir wieder mal einen Fan gefunden heute, ne? ja, es ist eigentlich unglaublich, wie produktiv Sonny Rollins in dieser zweiten Hälfte der 50er Jahre war. Und es ist, aber ich glaube, es ist fast noch bemerkenswerter, dass er so viele unterschiedliche Labels gefunden haben, die ihn aufgenommen haben und das auch veröffentlicht.
Naja, Stefan, entschuldige, eigentlich gar nicht, finde ich, weil ich meine, du hast es ja schon gesagt und damit eigentlich den Schlüssel gefunden dafür. Der Typ war zugänglich, der hat sozusagen quasi nachvollziehbare Musik auf allerhöchstem Niveau gemacht. Klar, dass sich da die ganzen Labels um den reißen.
Ja, mag sein, dass das der Grund ist. Umso mehr ist er erstaunt dann, dass er sich 1959 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat für 2 Jahre. Mhm. Wir wissen eigentlich nicht, warum. Ich meine, ja, es gab dann Reisen. Er ist laut Informationen, die ich im Internet gefunden habe, hat er Reisen nach Japan gemacht und nach Indien. Sicher auch mit einem musikalischen Hintergrund. Und er hat viel geübt. Das Klischee ist bis heute aufrecht, dass er auf der Williamsburg Bridge geübt hat, weil er zu Hause die Nachbarn gestört hat. Es mag stimmen, ich weiß es nicht. Aber von diesem Klischee lebt letztlich auch die Aufnahme oder der Titel des ersten Albums nach seinem Comeback 1962, The Bridge.
Ja.
The Bridge ist erschienen auf RCA Victor, hat meines Erachtens ein ganz fürchterliches Cover. Das schaut aus, als wäre es in den 30er Jahren entstanden. Bemerkenswert bei dieser Aufnahme ist vor allem, dass es wieder ohne Klavier, also ohne Harmonieinstrument auskommt, aber diesmal nicht im Trio, sondern mit dem Jim Hall an der Gitarre.
Genau, genau. Und damit auch wieder ein cooles Quartett. Eigentlich auch einer seiner Höhepunkte gleich nach der Rückkehr. Übrigens, dieses Klischee, da dürfte schon was dran sein, weil es gibt angeblich nach wie vor einen sehr, sehr seriösen Antrag aus der Jazz-Community, die Brücke in Sonny Rollins Bridge umzubenennen. Die Williamsboro heißt sie, glaube ich. Ne?
Williamsburg.
Williamsburg, ja. Also da wird schon was dran sein. Oder die Story ist einfach so gut, dass man nicht davonlassen möchte.
Ja, mag sein, mag sein. Ja, es gab 62 dann ein paar Monate später eine Aufnahme, die ich persönlich als ganz fürchterlich empfinde. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die heißt What's New? Mit dem Untertitel Sonny Rollins Brings to Jazz a New Rhythm from South America. Das ist wieder eine Trio-Aufnahme mit oder vorwiegend Trio, wobei die Aufnahmen, die wirklich nur im Trio entstanden sind, zum Teil mit Congas, eigentlich ganz okay sind, aber es gibt da auch so Ausflüge in Bossa Nova. Es gibt eine wirklich banale Aufnahme mit einer Sängerin. Also ich verstehe nicht, was ihn da geritten hat oder was die Plattenfirma geritten hat. Das ist so ganz anders als die Bridge vorher und die Live-Aufnahme mit dem Don Cherry danach, auf die ich dann gleich zu sprechen kommen möchte.
Also ich weiß, dass es sie gibt, ich habe sie nicht. Ich würde dazu nur anfügen wollen, das gilt übrigens, was ich jetzt sage, das gilt sogar für seine Jazz-Rock-Zeit. Er hat dann oft ein schlechtes, ein ungünstiges Surrounding gehabt. Er hat teilweise schlechte Mitmusiker erwischt. Er hat teilweise schlechte Studio-Umstände gehabt. Und er hat wahrscheinlich schlechte Songs gespielt. Aber im Grunde seine Soli waren sogar auf seinen schlechtesten Platten gut. Es gibt eigentlich keine einzige Platte, wo nicht irgendwo einfach schöne Soli vom Sonny Rollins drauf sind. Also ich habe irgendwie das Gefühl, der konnte gar nicht in so schlechten Gesamtumständen sein, dass nicht nach wie vor sein musikalisches Genie trotzdem ein bisschen rausgeblitzt ist.
Ja, aber das reicht meines Erachtens nicht, jetzt eine Platte gut zu finden, ja, nur weil die Soli gut sind.
Nein, aber das spricht für ihn. Es spricht für ihn und seine vielleicht seinen Zauber und das, was ihn so groß gemacht hat, dass er sogar in den schlechtesten Zeiten immer einfach aus seinem Instrument Großartiges rausgeholt hat. Aber du hast recht, ich meine, da gibt es jede Menge von Platten, nämlich sogar am Ende des Tages leider Gottes vielleicht sogar die Mehrheit, weil er ja ganz, ganz viel gemacht hat, eben dann. Ich sage mal in den 70er, 80er und 90er Jahren. Und das sind dann fast drei Jahrzehnte, wo im Grunde genommen alles das, was auf Platte erschienen ist, verzichtbar ist. Sagen wir's,
ja, ist. Ja. Ja, und damit bin ich jetzt bei der Aufnahme, die ich persönlich liebe. Es gab ein mehrtägiges Engagement im Village Gate in New York mit einem Quartett, allerdings wieder ohne Harmonieinstrument, also ohne Klavier. Sonny Rollins mit Don Cherry, Bob Cranshaw am Bass und Billy Higgins. Aufgenommen im Juli 1962 an vier Abenden mit mehreren Sets pro Abend. Dieses Album ist erstmals erschienen mit ganz, ganz wenigen Titeln, ich glaube mit drei Titeln, unter dem Namen Our Man in Jazz. Und es gibt jetzt, und ich habe es in der Hand, eine vollständige Aufnahme mit sechs CDs, sieben Stunden Musik, also eine CD-Box.
Jetzt musst du mir zeigen.
Das zeige ich dir, ja. Das ist die da.
Okay.
Und ich finde es da sogar gut, dass es eine CD-Box ist, weil sieben Stunden Musik auf Platte, das ist, und vor allem live, die man dann dauernd umdrehen muss, ist extrem mühsam. Es wiederholen sich natürlich auch hier die Titel, wir haben das schon mal gehabt beim Live at the Plugged Nickel vom Miles Davis oder Live at the Village Vanguard vom John Coltrane. Aber es gibt hier sehr, sehr viele Titel, die ohne Titel bleiben, also ohne Namen bleiben. Das Untitled Original, wenn man einfach nicht gewusst hat, was es eigentlich ist. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Improvisation da drauf. Und es gibt hier ein umfangreiches Booklet dazu. Und dazu möchte ich nur zwei Sachen erwähnen. Das erste, was ich recht lustig gefunden habe, dass der Autor, der dieses Booklet geschrieben hat, sich oft vertan hat und statt Our Man in Jazz, das ist eben das Album, wo drei Titel ursprünglich erschienen ist, oft von Our Man in Paris schreibt. Du weißt, Our Man in Paris ist Dexter Gordon, aber sicher nicht Sonny Rollins.
Ja, ja.
Also ein großer Irrtum. Und zweitens, was ich bemerkenswert gefunden habe, er hat den Penguin Jazz Guide hier zitiert. Und ich möchte es auch kurz zitieren, weil ich mit dieser Kritik überhaupt nicht übereinstimme. Und die schreiben, The meeting with Cherry is both hit and miss. Our Man in Jazz, also das ursprüngliche Album, was hailed as Rollins' head-on collision with the new thing, as exemplified by Cherry. But hardly anything the two men play bears any relation to the other's music. Das heißt, die Kritik ist, da sind zwei auf der Bühne, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen und so nebenher spielen. Und ich finde, es ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist für mich eines der Highlights von Sonny Rollins und sein erster Ausflug ein bisschen in diese Jazz-Avantgarde, die der Don Cherry natürlich wesentlich stärker verkörpert hat als der Sonny Rollins.
Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, dass man sich selbst in der Jazz-Community total an unterschiedlichen Ecken zur selben Musik wiederfinden kann. Und ich kann das, was du sagst, absolut gut nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade aus meinen CDs, die habe ich nämlich nur auf CD, die rausgezogen. Und wiederum anhand des Covers erkannt, die habe ich irrsinnig gern. Und hast du vollkommen recht. Das ist eine gewesen, wo er wirklich das frei ausprobiert, eben auf seine Art und Weise. Also es ist jetzt nicht so, dass das in coltraneske Dimensionen hineingeht. Aber ich finde es super scharf, was er da gemacht hat, und stimmt ja vollkommen zu, dass das eine großartige Musik ist, die er damals gemacht hat. Und ja, wir sind definitiv anderer Meinung als der Penguin Guide, den wir ansonsten doch sehr nachvollziehen können, glaube ich, wir zwei. Und das ist gut so, ja?
Ja, genau. Ich springe mal kurz auf seinen nächsten Ausflug, der für mich am nächsten in Richtung Free Jazz geht. Man kann auch dann noch später über die Alpen reden, die dazwischen erschienen sind. Aber der Sprung geht ins Jahr 1966 zum Album East Broadway Rundown, erschienen auf Impulse Record, mit Freddie Hubbard und der Rhythmus-Section vom John Coltrane Quartett, nämlich Jimmy Garrison und Elvin Jones. Und vor allem das Titelstück, das über die gesamte erste Seite geht, nämlich East Broadway Rundown, ist für mich sehr aufregend, und das geht sehr, sehr stark so ein bisschen in Richtung dieses Avantgarde-Jazz.
Stimmt dir vollkommen zu. An der Platte bin ich blöderweise immer vorbeigegangen. Ich weiß es nicht, wieso.
Ich auch bis jetzt, aber ich muss sie mir besorgen.
Ja, ja, nein, also ich habe sogar schon versucht, weil ich festgestellt habe, ich habe sie nicht. Und die ist gar nicht so leicht zu kriegen. Und da legt man schon einiges. Also es gibt viele Exemplare im Markt, aber du legst einiges hin dafür. Genauso scharf, finde ich, ist sein zweiter Impulse-Ausflug aus dieser Zeit, nämlich On Impulse, ruft sie
eigentlich. On Impulse, ja. Mhm. Wobei On Impulse, also ein Jahr früher erschienen, die ist, also für mich war die schon eher konventionell. Also mal abgesehen vom ersten Stück On Green Dolphin Street, das ist für mich hervorgestochen. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Rest ist, naja.
Es ist eher wieder ein bisschen mainstreamig. Ja.
Aber nicht schlecht. Übrigens genauso wie
seine
aus dieser Zeit, seine dritte Impulse. Und das ist überhaupt die lustigste, finde ich.
Weil der wollte ich auch zu sprechen. Okay, gerade bitte kommen. Dann, weil das ist, eigentlich ist es eine meiner absoluten Lieblingsplatten von Sonny Rollins.
Ja. Eben, obwohl ja. Überhaupt nicht Impulse-mäßig, ja, überhaupt weil sehr, sehr konventionell.
Na, gar nicht, aber es ist ein Soundtrack zum Film Elfie.
Ja. Ja.
Und zwar mit dem großartigen Orchester von Oliver Nelson.
Ja, ja. Wirkt bereits für Qualität. Oliver Nelson kennt ja jeder, der den Jazz schätzt. Andere Geschichte, genau. Eigene Sendung.
Ich weiß nicht, wie er zu dem Soundtrack gekommen ist. Ich habe das nicht nachgelesen. Vielleicht für alle, die den Film nicht kennen oder nur in der Neuverfilmung mit Jude Law kennen. Das Original Elfie aus dem Jahr, glaube ich, 66 war mit dem Michael Caine in der Hauptrolle. Und es ist so ein typischer 60er-Jahre-Film, oder?
Ja, absolut. Ja. So ein richtiges Wohlfühlkino.
Genau, so ist es. Ein absolutes Wohlfühlkino. Ich glaube, eine britische Produktion, ich bin mir nicht ganz sicher, oder britisch-amerikanische. Ich weiß nicht einmal, wer der Regisseur ist.
Das Schärfste an dem sicher guten Film, ich habe ihn, glaube ich, sogar mal irgendwo gesehen, aber das Schärfste ist definitiv der Soundtrack, das muss man echt sagen. Ja,
ja, absolut. Ja. Aber es ist irgendwie so im Swinging London, ne, der 60s gedreht. Mhm, ja. Also kann man sich anschauen. Ja, also das waren diese drei Impulse-Alben, und damit, glaube ich, haben wir auch den Bogen vollzogen über alle wesentlichen Jazz-Labels der 50er und 60er Jahre. Was dann kommt, ist ein neuerlicher Rückzug. Ja, nämlich 1969. Wieder begibt sich der Sonny Rollins auf Reisen, unter anderem wieder nach Indien, nach Jamaika, und taucht dann in der Jazz-Szene erst wieder 1972 auf mit einem aus meiner Sicht sehr schwachen Album. Das nennt sich Sonny Rollins' Next Album. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ich kenne es, aber es gibt darüber eigentlich nichts zu sagen.
Ja, und ich habe, das ist eigentlich dann der Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe, mich weiter mit Aufnahmen aus den 70er Jahren, ja, jetzt will ich nicht sagen, zu quälen, aber meine Zeit zu verbringen. Ich habe dann nochmal probiert, in den 90er Jahren ein Album aufzurufen, Sonny Rollins Plus 3. Da ist er zum Teil mit alten Weggefährten wieder unterwegs, mit Bob Crenshaw, mit Tommy Flanagan. Das war ganz nett, aber mehr eigentlich nicht.
Naja, ich würde sagen, mit Plus 3 fängt es dann gerade wieder an, interessant zu werden. Ziemlich knapp danach, glaube ich, ist Global Warming rausgekommen, Silver City und dann insbesondere This Is What I Do. Und das ist dann schon vielleicht sein letzter großer Meilenstein gewesen, wo er einfach...
Welches Jahr ist
das? This Is What I Do ist genau um die Jahrtausendwende gewesen.
Mhm.
Clifton Anderson waren seine Mitmusiker, Stephen Scott, Bob Crenshaw, Perry Wilson und Jack DeJohnette. Also teilweise bekanntere, teilweise eher unbekannte Musiker, aber ein wirklich großartiges Werk, wo er noch einmal so richtig, eigentlich, wenn man so will, sich selber zitiert und das macht, was er am besten kann, so richtig hart poppeln.
Ja, okay. Ich denke, wir haben ein Ende gefunden für heute. Sonny Rollins. Also wie gesagt, hört in die Playlist rein, wenn ihr wollt. Das ist ein guter Überblick über die Alben, über die wir heute gesprochen haben. Wir sind auch auf Apple Podcasts zu hören. Wir sind auf letscast.fm zu hören. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal in 2 Wochen, noch nicht wissend, worüber wir dann sprechen werden.
Dem ist kaum was hinzuzufügen, außer Servus, pfiat Gott und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.